Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es war selten so schwer, irgendetwas richtig zu machen. Oder anders formuliert, es ist in dieser Informationsgesellschaft sehr leicht, viel falsch zu machen. In Zeiten, in denen die Kundin durch den Kauf eines günstigen T-Shirts eine Mitschuld an der globalen Flüchtlingskrise trägt, wo der Fleischkonsum des Verbrauchers in Hamburg für die Vernichtung des Regenwaldes in Brasilien verantwortlich ist. Die Liste der privaten Verfehlungen ließe sich lange fortschreiben, doch allein der Begriff Flugscham fasst zusammen, dass inzwischen alles Private auch politisch ist und jede Konsum- oder Ernährungsentscheidung zu einer Frage der Moral wird. Doch eine moralisierende Weltsicht lässt wenig Platz für Andersmeinende oder kritische Einwände. Es gibt nur Schwarz und Weiß, aber keine sachliche Analyse. Die wäre jedoch im politischen Diskurs sinnvoll, zum Beispiel irgendwo zwischen Willkommenskultur und Islamkritik, um nur ein Beispiel zu nennen. Wie viel Moral verträgt die Demokratie? Darüber möchte ich mit dem österreichischen Philosophen Konrad Praul-Liesmann sprechen. Er ist Professor an der Universität in Wien. Herr Liesmann, moralische Dogmen kennzeichnen ja vor allem Religionen. Eine Verquickung von Moral und Politik war lange Zeit kennzeichnend für die Parteien, die den Begriff christlich auch im Namen führen. Doch moralische Maßstäbe setzen jetzt inzwischen eher die Parteien am linken Spektrum. Woran liegt das?
Naja, das liegt unter anderem auch daran, dass es ja nicht nur Religionen waren, die stark von Moral und ethischen Vorstellungen geprägt waren. Da sind wir vielleicht auch etwas ungenau in der Betrachtung. Die Moral, die wir heute propagieren, die wir heute kennen, sind ja eher Moralen, die auf weltliche Konzepte zurückgehen, die weit in die Antike zurückreichen und dann vor allem durch die Deklaration der Menschenrechte und der Debatten des 18. und 19. Jahrhunderts grundgelegt wurden. Die Wiederkehr religiöser, ethischer Konzepte hat ja sicher auch mit Migrationsbewegungen zu tun und mit dem neuen Interessen an Religionen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man vielleicht mal darauf hinweisen sollte, weil Sie das Verhältnis von Politik und Moral erwähnt haben. Wir haben es heute tatsächlich mit einer Moralisierung politischer Fragen zu tun. Politische Fragen sind allerdings vorrangig keine moralischen Fragen. Vielleicht sollte man da mal erinnern, dass Demokratie ja eigentlich nichts anderes bedeutet als eine bestimmte Herrschaftsform. Es geht darum, wie ein Gemeinwesen sich nach Machtstrukturen ordnet oder ordnen will. Und der Sinn und der Zweck der Demokratie ist dafür zu sorgen, dass nicht Minderheiten über Mehrheiten herrschen. Das ist ganz simpel mal die Grundlage. Das beruht natürlich auf ganz bestimmten moralischen Prinzipien, etwa was die Wertigkeit des einzelnen Menschen betrifft. In der modernen Demokratie gehen wir davon aus, dass jeder Bürger, der an dieser Demokratie partizipiert, dieselbe Stimme hat, damit dieselbe politische Wertigkeit hat. Alles andere ist dann, wenn man so sagen will, auszuhandeln. Und ich habe so den Eindruck, durch diese Moralisierung der Politik gelingt es wenigen Menschen, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Tätigkeiten, denken Sie an das Beispiel, das Sie erwähnt haben, Flugscham, moralisch zu besetzen und damit gerade nicht mehr zu einem Gegenstand zu machen, über den politisch verhandelt werden muss, der ausgehandelt werden muss, sondern dann ist vor allem von allem Anfang an klar, das ist jetzt etwas, was nicht mehr gut ist, was man unterlassen sollte, und derjenige, der es trotzdem tut, steht dann plötzlich unter einem moralischen Rechtfertigungszwang. Und das ist ganz was anderes, als sich darüber zu halten mit Menschen, die andere Positionen vertreten, die anders handeln, warum sie das tun, welche Argumente sie haben und wie man das zu einem gemeinsamen Konsens, zu einer gemeinsamen Entscheidung zusammenführen kann. Und wenn man sich nicht einigen kann, dann lässt man eben darüber abstimmen. Das heißt, ich denke, dass wir in der Moralisierung der Politik tatsächlich eine Entpolitisierung der Politik vor uns haben.
Ist dann auch das Ergebnis, dass man mit diesen moralischen Beschwörungs- und Beschönigungsformeln eigentlich die, die man noch auf seiner Seite hatte, in die Arme der anderen treibt, die es nämlich wagen, mit auch wiederum schlichten Parolen dagegen zu halten?
Ja, natürlich. Es ist ja ganz was anderes, jemandem zuzugestehen, dass er eine andere Haltung hat, dass er eine andere Position hat, dass er eine andere Meinung hat, dass er eine andere politische Konzeption vertritt und dann mit ihm darüber zu diskutieren. Es ist ja was anderes, zu einem Menschen zu sagen, du, ich finde jetzt deine Position nicht richtig, weil meine Argumente schauen so und so aus, sag mal deine Argumente. Das wäre sozusagen ein politischer Diskurs. Und ganz was anderes ist es zu sagen, du, ich finde das moralisch ganz schlecht, was du tust. Wie kannst du das eigentlich tun? Du versündigst doch dich an der Erde, an den Nachkommen, an den Kindern, an der Umwelt. Du bist ein schlechter Mensch. Wer lässt sich schon 5-mal am Tag gerne sagen, dass er ein schlechter Mensch ist? Mhm. Also ich finde, das ist natürlich etwas, wo man vielleicht gar nicht bedacht hat, was das für psychologische Auswirkungen auch haben kann. Natürlich wird es immer einige geben, und das ist eher tatsächlich dieses Ritual christlicher oder religiöser Moralvorstellungen, dass man jemanden zur Buße zwingen will. Dass man jemanden in die Lage des zerknirschten Sünders bringen will, der reuig einbekennt, wie schlecht er gelebt hat. Aufklärung hat genau bedeutet, den Menschen aus diesem Status des permanent zerknirschten Sünders herauszuführen. Und das ist schon eine Ironie der Weltgeschichte, dass gerade die Erben der Aufklärung, etwa linke Bewegungen, ihn in diesen Status wieder zurückführen wollen.
Würden Sie sagen, dass die Moral am Ende die gesellschaftliche Utopie ersetzt?
Ich glaube nicht, dass Moral Utopien ersetzen kann. Es gehört natürlich zu gesellschaftlichen Utopien dazu, dass im Hintergrund dieser Utopien bestimmte ethische Grundkonzepte vorhanden sind. Also etwa die der Gleichheit der Menschen, der Gleichberechtigung der Menschen, des Friedens. Ja, das sind natürlich ethische Grundkonzepte. Aber wenn ich sozusagen jetzt das Moralisieren als Alltagspraxis durchführe, kommen ganz andere Probleme. Und vor allem habe ich dann mit dem zu tun, womit ja auch kirchliche und christliche und religiöse Moralen immer zu tun hatten. Ich komme natürlich, weil kein Mensch all diesen Moralansprüchen genügen kann, tappe ich natürlich in die Falle der Doppelmoral. Das heißt also, ich muss dann ein moralisches Verhalten vortäuschen. Ich muss Strategien entwickeln, um klarzumachen, ja, ich finde es auch ganz furchtbar, wenn geflogen wird, aber ich selber, ich kann leider nicht anders. Ja. Das heißt, wir kommen dann tatsächlich wieder dorthin, dass die modernen Moralpriester genau das tun, was man den Priestern aller Religionen immer vorgeworfen hat, nämlich Wasser predigen und Wein trinken. Und das ist für die gedeihliche Entwicklung einer Gesellschaft nicht gut, wenn solche Verhaltensweisen um sich greifen und womöglich noch sozusagen zur Norm erhoben werden.
Da ja das Private immer politischer wird oder schon länger geworden ist, glauben Sie tatsächlich, dass das auch zu einer größeren Politikverdrossenheit noch mit hinzuführt?
Ja, ich selbst betrachte diese Politisierung des Privaten doch mit einigermaßen gemischten Gefühlen. Ja. Denn ich denke, es hat schon einen guten Grund gehabt, warum in der modernen Gesellschaft, die ja die Grundlagen für die Vorstellung einer Demokratie und eines Zusammenlebens von freien Bürgern entwickelt hat, dass diese Gesellschaft auch diese Trennung von privat und öffentlich, von privat und politisch durchgesetzt hat. Und die Politisierung des Privaten greift auf der einen Seite meines Erachtens in vielen Fragen auf unzulässige Art und Weise in das Leben der Menschen ein. Und auf der anderen Seite werden dann politische Prozesse, indem sie privatisiert werden, genau diesen öffentlichen Diskursen und diesen notwendigen Auseinandersetzungen, die geführt werden müssen, damit man sich in einer politischen Frage einigen kann, eigentlich entzogen. Das wird dann, weil das Private verschwindet ja nicht ganz. Ja, es bleibt ja gewisserweise das Private, wird aber jetzt in der Weise politisiert. Plötzlich steht man am Pranger, fühlt sich schuldig, muss sich verteidigen für eine private Konsumverhaltensweise etwa. Aber es gibt sozusagen keine Möglichkeit einer Debatte darüber, einer Argumentation und keine verbindlichen Verfahren mehr, wie etwas dann tatsächlich geregelt wird. Denn das Private ist ja per Definition das Unverbindliche. Also durch die Politisierung des Privaten wird auch die Politik in der Art und Weise privatisiert, dass sie unverbindlich wird. Und deshalb dominieren wir mittlerweile auch im politischen Diskurs eher Redeweisen, Verhaltensweisen, die man aus dem privaten Bereich kennt.
Was wünschen Sie der Demokratie in dem Zusammenhang? Etwas mehr Sachlichkeit?
Ja, natürlich. Ich wünsche mir mehr Trennschärfe zwischen privaten und öffentlichen und politischen auf der einen Seite, zwischen Moral und Politik. Und ich wünsche mir natürlich mehr Sachlichkeit, denn die Idee der Demokratie war ja, die Fragen, die verhandelt werden müssen, die Probleme, die gelöst werden müssen, in einer sozusagen argumentativen Art und Weise aufzubereiten und dann zu einer Abstimmung zu kommen. Wobei es natürlich immer sein kann, und das habe ich das Gefühl, ist das große Problem unserer Zeit, wobei es natürlich immer sein kann, das ist das Wesen der Demokratie, dass bei einer Abstimmung man mit seiner eigenen Position in die Minderheit gerät und die Mehrheit eine andere Position vertritt. Das muss man zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, und man kann es auch zur Kenntnis nehmen, wenn man weiß, dass in einer Demokratie politische Entscheidungen immer nur auf Zeit gefällt werden und man in einigen Jahren wieder die Möglichkeit hat, den ganzen Diskurs neu aufzurollen.
Wie viel Moral verträgt die Demokratie? Darüber sprach ich mit dem österreichischen Philosophen Konrad Paul-Niesmann. Vielen Dank dafür.